dem Predigttext aus Philipper 2, die Verse 1 bis 11. Aus Philipper 2, die Verse 1 bis 11. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid. Gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jede auf das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung, als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Soweit.
Wir haben den Predigttext in der Einleitung gehört. Er ist aus dem Philipperbrief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 11. Ich gehe in der Predigt auf die Verse 1 bis 8 ein. Der Titel der Predigt lautet Dienst am Mitmenschen mit dem Untertitel Gott dient, Gott ermächtigt, Gott ruft. Ich lese Philipper 2, Vers 1 und 2. Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid. Es stellt sich bei diesen Versen mir die Frage, ob diese Aussagen zwischen Gott und dem Menschen gemeint sind oder zwischenmenschlich in der Gemeinde, zwischen den Gemeindegliedern. Sind es Aussagen, welche Gott an uns wirkt, oder sind es zwischenmenschliche Erfahrungen untereinander in der Gemeinde Philippi? Ich denke, dass beide Aspekte vermischt sind. Es hat sich mir nicht ganz endgültig erschlossen, wie das Paulus hier meint. Aber ich denke, es ist nicht falsch, wenn wir beide Aspekte, das Wirken Gottes an uns und das Wirken untereinander in der Gemeinde hier drin sehen, wenn es hier heißt, wenn es nun heißt. Wir schauen uns kurz den Zusammenhang im Text an. Die Verse vorher fordert Paulus die Gemeindeglieder zur Einheit im Geist auf und in der Seele. Dann spricht Paulus vom Leiden, das die Christen in Philippi erfahren und kehrt dann in unserem Predigttext zurück wieder zur Aufforderung der Einheit. So heißt es in Philipper 1, Vers 27, dass ihr feststeht in einem Geist mit einer Seele, zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpft. Und Kapitel 1, Vers 29 und 30 schreibt Paulus, Euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden, da ihr denselben Kampf habt, wie ihr ihn an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Paulus bildet in unserem Text aus Philipper 2 Bedingungssätze. Es heißt immer, wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, so, also wenn so oder wenn so dann, könnten wir auch sagen. Wenn diese Bedingungen, diese Wenn-Sätze bei euch in der Gemeinde erfüllt sind, so oder so dann, folgen Konsequenzen. Diese Bedingungen verlangen nach Umsetzung. Die Grunderfahrungen mit Gott sollen das Gemeindeleben prägen. Es ist immer Gott, der zuerst wirkt. Erst dann fordert er von uns. Und er gibt uns auch das nötige Rüstzeug dazu, die Forderungen Gottes zu erfüllen. Wir Menschen müssen uns zuerst von Gott, wir müssen zuerst von Gott berührt sein, bevor wir die Liebe Gottes untereinander weitergeben können. Ermunterung in Christus ist hier erwähnt. Was könnte Paulus damit meinen? Vielleicht so. Jesus Christus ist für uns am Kreuz gestorben, um uns Menschen zu retten, um uns nahe zu sein, Jesu Einzigartigkeit und Gottheit zu erkennen, ist für dich und mich Rettung. Durch den Glauben an Jesus erleben wir Erneuerung, Ermunterung, neue Hoffnung im Leben und im Alltag. Wenn du und ich erleben, dass es Gott persönlich ist, welcher uns durch den Glauben an seine Allmacht in uns immer wieder im Leben stärkt, so dann erfüllt die Freude Gottes und lasst uns dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe untereinander haben. Dann wird der Trost der Liebe genannt. Was könnte hier dahinter stecken, hinter diesen kurzen drei Worten? Trost der Liebe. Jesus tat dies aus purer Liebe. Nicht, weil wir fromm sind oder nett genug. Nein, er hat es aus Liebe getan, weil wir ihm wichtig sind. Es ist ein Geschenk Gottes. Es ist Gnade. Wir können es uns nicht erarbeiten. Dies ist der große Trost Gottes an die Menschen. So wie du bist, nimmt dich Gott an und vergibt dir alle deine Schuld. Wenn du an Jesu Gottheit und Erlösung glaubst, eröffnet sich für dich der Trost Gottes in deinem Herzen. Wenn wir diesen Trost Gottes erleben, so dann erfüllt die Freude Gottes und lasst uns dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe untereinander haben. Dann als drittes erwähnt Paulus die Gemeinschaft des Geistes. Ich könnte mir Folgendes vorstellen, was er dahinter sieht und meint. Durch den Glauben an die Einzigartigkeit Jesu Christi verbindet sich der Heilige Geist Gottes mit dem Geist des Menschen. Gott gibt den Heiligen Geist in den Menschen und der Mensch kann im Geist Gottes wandeln. Der Mensch hat Anteil, Gemeinschaft mit dem Geist Gottes. Er ist dadurch Gott nahe. Jeder Mensch, welcher an Jesus Christus glaubt, erhält von Gott in sich den Heiligen Geist. Dadurch erleben wir gläubige Christen im Hören auf den Geist Gottes tiefe und wahre Gemeinschaft mit Gott und untereinander. Wenn etwas davon unter uns enthalten ist, sodann erfüllt die Freude Gottes und lasst uns dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe untereinander haben. Dann als letztes herzliches Mitleid und Erbarmen. Ich kann mir dieses vorstellen. Gott sieht unsere Schwächen und ist uns gnädig. Er vergibt uns unsere Vergehen und will durch den Glauben an sein Wirken in uns Hilfe sein. Er lässt uns nicht allein, sondern hilft uns mit der göttlichen Kraft im Leben, das Gute zu tun. Wenn wir Gottes Mitleid und Erbarmen erleben in unserem Leben, sodann lasst uns dies auch gegenseitig leben und erfüllt die Freude Gottes und lasst uns dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe untereinander haben. Wie diese Ausrichtung, Gesinnung auszusehen hat, von der Paulus hier spricht, wird uns im Folgenden näher beschrieben. Ich lese Philipper 2, Vers 2 bis 4. Es heißt: So erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig, eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Der Text war klar genug und ich muss euch dazu sagen, ach, und da muss ich trotz allem Gebet und aller Mühe und Einsatz, welche ich mir im Leben mache, zugeben, dass ich diese Umsetzung immer wieder von Neuem buchstabieren muss. Immer wieder von Neuem buchstabieren muss. Es ist immer wieder neu eine Herausforderung zu erkennen, was Gott in meinem Leben und Alltag damit konkret meint. Wie schnell mischt sich doch Eigennutz in unser Handeln ein? Ich tue etwas, weil ich Nutzen davon habe. Zum Beispiel, ich erlebe Lust dabei. Ich erlebe Bestätigung dabei. Ich tue etwas, weil ich Trost erlebe dabei von anderen Menschen. Auch mit der eitlen Ruhmsucht ist es genauso. Wie schnell durchzieht sie unser Handeln? Sie holt uns schnell ein. Ich tue etwas, um Anerkennung zu erlangen, um Bestätigung zu erleben, um angenommen zu sein. Die Alternative Gottes ist, den anderen höher achten als sich selbst. Den anderen Menschen, den Mitmenschen wichtiger zu nehmen als sich selbst. Hoppla, da zieht sich doch gerade in der Bauchgegend alles zusammen. Oder es platzt in mir. Das macht Angst, den anderen wichtiger zu sehen als mich selbst. Das geht doch nicht. Da gehe ich ja drauf. Das frisst mich auf. Ja, genau das ist es. Genau so ist es. Das geht wirklich nicht. Wenn wir nicht die befreiende und helfende, Macht von Jesus Christus durch das Vertrauen, durch den Glauben in unserem Alltag erleben und erlebt haben. Und immer wieder in unserem Alltag durch Gebet, durch Vertrauen und Glauben zu Gott fliehen und Gott in unseren Alltag integrieren, dann zerplatzen wir wirklich. Erst so gelingt es uns immer wieder, den Mitmenschen im Zentrum unseres Lebens zu sehen. Es heißt in unserem Text, ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Hier ist ein ganz interessantes kleines Wörtchen. Das kleine Wörtchen auch. Ein jeder auch auf das der anderen. Nun, es ist dazu zu sagen, dass es nicht in allen alten Schriftstücken, die gefunden wurden, enthalten ist.
In den bedeutendsten alten Handschriften findet man jedoch dieses kleine Wörtchen auch.
Aber ich denke, es ändert nichts an der Tatsache, wie du und ich das Leben erleben und wie Gott uns erlebt. Also, ob es nun weg ist oder nicht, es ist stimmig und ich will es nun mal einbeziehen. Was klingt da wohl an? In diesem kleinen Wörtchen auch. Ein jeder auch auf das der anderen. Klingt an, dass wir so oder so immer auch ein Stück weit auf uns selbst schauen. Ich denke, wir sind Menschen, wir sind nie vollkommen. Wir sind immer fehlerhaft, immer sündhaft. Es ist immer ein Stück Eigennutz und eitler Ruhmsucht in unserem Handeln. Ich meine damit nicht in jeder Handlung, jetzt und gerade in jeder Sekunde. Nein, im Gesamten unseres Handels ist immer ein Stück davon vorhanden. Es geht Gott jedoch darum, dass wir uns lernen, davon so häufig wie möglich abzuwenden und Gott hinzuwenden, indem wir den Mitmenschen ins Auge fassen. Den Mitmenschen immer wieder ein Stück wichtiger nehmen als uns selbst. Wir stellen uns also die Frage, was dient dem Mitmenschen? Was kann ich für den anderen tun, was ihm dient? In den folgenden Versen wird uns noch näher beschrieben, was es bedeutet, in Demut den anderen höher zu achten als sich selbst, auch auf das zu sehen, was des anderen ist. Wir sehen es uns zusammen an. Es heißt in Philipper 2, Vers 5 bis 8, diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Und jetzt wird es uns beschrieben, der in Gestalt Gottes war und es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Es wird uns hier beschrieben, dass Jesus Christus in Gottes Gestalt war. Jesus Christus war Gott, war mit Gott, war in der Ewigkeit bei und mit Gott, dem Vater und dem Heiligen Geist. Er hielt dieses wunderschöne, unvorstellbare Dasein jedoch nicht krampfhaft fest, verbissen und egoistisch fest. Es wird hier verglichen mit einem Raub, mit einem Diebstahl, den man ja neidisch an sich reißt, ihn unrechtmäßig zu eigen macht und ihn an sich klammert. Man will ihn und will ihn nicht mehr loslassen. Sondern Jesus sah der Menschen deine und meine Not und unsere Verlorenheit. Er sah dich und mich. Jesus hat sich freiwillig entschieden, uns zur Hilfe zu eilen. Jesus wusste genau, dass dies viel Mühe, viel Leid und Schmerz für ihn bedeuten wird. Und er hat es trotzdem getan. So umschreibt uns Gott, dass ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. So umschreibt es uns Gott. Es ist also ein freiwilliges Anpacken eines Auftrages, einer Aufgabe, einer Sache. Du und ich entscheiden uns, etwas Neues bewusst zu tun. Wir wissen dabei im Voraus, dass es uns Unsicherheit bringt, dass es uns Zeit kosten wird, Kraft kosten wird, dass es uns am Willen fordert, durchzuhalten, dass es uns an die Nerven gehen wird und Leid und Schwierigkeiten nicht ausstehen werden. Wir verlassen freiwillig unsere Komfortzone, wie man auch sagen könnte, und packen mit an, wo wir Not, wo wir Bedürfnisse sehen bei unseren Mitmenschen. Nun, dies kann ganz verschieden aussehen. Ich habe mal eine kleine Auflistung gemacht. Das kann die Berufswahl sein. Welchen Beruf möchte Gott, dass ich erlerne, um meinen Mitmenschen Hilfe zu sein? Es kann sein, dass dieser Beruf, du denkst, nein, das schaffe ich nie, das ist für mich viel zu anstrengend, da muss ich viel zu viel lernen, viel zu lange in die Schule gehen und trotzdem weißt du, dass Gott es von dir will, damit du später anderen Menschen zur Hilfe eilen kannst. Es kann sein, eine Fertigkeit zu erlernen, zu erwerben, weil du weißt, wenn du das kannst, kannst du anderen Menschen eine Hilfe sein. Eine Sprache erlernen. Die Sprache, Gott drängt dich, diese Sprache zu lernen, weil du dann zu diesen Menschen einen besseren Zugang findest. Es kann Gebetshilfe sein. Bibelstudium. Es taucht eine Frage auf unter uns Christen und wir lehnen uns ins Zeug und studieren die Bibel über diese Frage. Vielleicht lesen wir ein, zwei Bücher sogar darüber. Auch das kann ein Auftrag Gottes an uns sein. Die Einleitung hier zu gestalten im Gottesdienst, den Musikdienst. Du übst mehr, du übst extra, nimmst dir Zeit, ihr übt zusammen, dass gemeinsam es gut tönt. Alles dies sind Dienste und können Aufgaben an Mitmenschen sein. Ich glaube, es geht euch genauso wie mir. Ich freue mich immer wieder, wenn wir mehrere verschiedene Instrumente hören. Orgel, Klavier, Cello, Geige. Es ist wunderbar, diese Vielfalt zu erleben. Vielen herzlichen Dank. Predigtdienst. Wie oft mussten meine Kinder am Samstag auf mich verzichten? Nichts von Schlittenfahren, Spazierengehen, zusammenspielen. Missionsdienst. Vielleicht ruft dich Gott in die Mission und möchte, dass du hier oder in der Ferne vor allem Menschen von Jesus erzählst. Dass du hinstehst, dich bloßstellen lässt, dich anpöbeln lässt. Die Technik, das braucht ein Eindenken, es braucht Wissen, man muss vielleicht etwas lernen. Heute haben wir viele andere Dinge, wie zum Beispiel Software kennenlernen, um einen Flyer zu gestalten, Homepage erstellen, das braucht alles viele Kenntnisse. Das sind keine einfachen Dinge. Wenn es da ist, sieht es so einfach aus. Entweder viel Geld in die Hand nehmen oder etwas erlernen. Den Finanzdienst, alles was mit Geld zu tun hat, Schaukastendienst. Und ich denke, dass Bücher lesen kann sehr oft auch der Fall sein. Ich kann mich gut erinnern, als ich junggläubig war, kam der Name Yonki Cho auf. Es war der Leiter der größten Gemeinde, ich glaube weltweit damals, aus Südkorea, aus Seoul. Und er verbreitete viel Unruhe unter den Christen. In seiner Gemeinde geschahen viele Wunder. Also habe ich mir ein Buch, zwei Bücher gekauft, um sie zu lesen. Nicht, weil ich dachte, dass da was dran ist. Ich wusste schon, dass ich eher das kritisch ansehen muss. Ich fing an zu lesen und es machte mir extrem Mühe. Es focht mich an. Und ich merkte, das ist jetzt nicht die Zeit, um dieses Buch zu lesen. Ich habe also angepackt, aber während dem Lesen hat mich Gott gewarnt, lass das jetzt besser, in deiner Verfassung ist das jetzt nicht das Richtige. So schien mir, redete Gott mit mir in meinen Gedanken und Gefühlen. Also habe ich es auf die Seite gelegt. So kann es auch passieren. Später habe ich dann ohne Probleme diese Bücher nehmen können und durchlesen und analysieren. Später machte mir das keine Probleme mehr. Wir müssen also in all diesem immer wieder ins Gebet gehen und auch Gott, Jesus fragen, was ist für mich dran? Wir haben natürlich noch viele andere Dinge, wie Blumendienst, Sonntagsschuldienst. Es sind so viele Arbeiten zu tun. Hauskreis, Bibelstunde, Kindernachmittage, Besuchsdienst, ganz wichtig bei uns, da wir ja so viele ältere Menschen haben. Da müssen schon die nicht ganz so Alten helfen, die ganz Alten zu besuchen. Sonst schaffen wir das nie und das geschieht ja auch. Vielen herzlichen Dank. Putzdienst, Gartenmithilfe. Und ich rede da jetzt ja nicht nur von der Gemeinde, ich rede auch von zu Hause, am Arbeitsplatz, bei den Nachbarn. Also das Arbeitsfeld ist ja für uns jedes Einzelne im Überfluss vorhanden. Also zu Hause helfen, ich mag mich noch gut erinnern, ich war damals nicht gläubig, ein junger Mensch, vielleicht 18-jährig. Ich sah meine Mutter schwer arbeiten. Sie musste Geld verdienen und dann zu Hause noch die vielen Arbeit. Wir waren auch 5 Geschwister. Und am Samstag war es so üblich, dass wir 5 Geschwistern unserem Vergnügen nachgingen. Wir taten dies, wir taten das. Und ich sah meine Mutter leiden. Also habe ich mich entschieden, eines Tages, Samstag ist für dich dein Platz zu Hause. Du hilfst deiner Mutter im Haushalt. Ich war nicht gläubig. Wir haben es nötig, dass wir wirklich den Blick immer wieder lernen, auf unseren Mitmenschen zu richten. Es kann sein Aufgabenhilfe. Vielleicht hast du in der Nachbarschaft ein Kind, das Mühe hat in der Schule und du siehst von Gott den Auftrag, dass du ihm hilfst, ihm beistehst. Oder du hast ein Kind, das nicht so gut Deutsch kann. Oder einen Nachbar, eine Nachbarin, die nicht so gut Deutsch können. Und du siehst es aus Auftrag, ihnen regelmäßig Deutsch beizubringen. Kinderhüte. Wie schön ist es doch, wenn Eltern Kinder haben dürfen. Aber wie schön ist es auch, wenn wir einmal ihnen die Kinder abends hüten und sie wieder einmal einen Abend für sich haben dürfen. Sie sehen, ich glaube, ich habe nicht übertrieben, wenn ich sagte, das schnürt einem ja den Magen zusammen. Das ist ja so viel Arbeit. Lassen wir uns nicht erdrücken, sondern lassen wir uns von Gott zeigen, welches unser Auftrag ist. Aber schauen wir, wo unser Auftrag ist. Denn es ist ein Auftrag Gottes an uns. Bei den kleinen Dingen bin ich der Meinung, frag bitte nicht zu lange Gott, mach es einfach. Also, ob nun du abwaschen hilfst oder nicht, oder im Garten mal mithilfst oder nicht, bitte mach es einfach. Und frag nicht tausendmal, ob das nun Gottes Wille ist oder nicht. Ich denke, das ist verlorene Zeit. Aber bei den großen Dingen und wenn es um wichtige Entscheidungen geht, wollen wir einander nie drängen. Es ist wirklich wichtig, dass jedes von uns am richtigen Platz ist. Das tut, was Jesus ihm aufs Herz gelegt hat. Und wir einander nicht zu Dingen drängen. Da müssen sicher auch Eltern aufpassen, dass sie ihre Kinder nicht drängen, sondern Gott spricht mit ihnen und gibt ihnen ihren Auftrag. Ich wünsche uns allen, dass es uns gelingt, unseren Blick von uns abzuwenden und auf den Mitmenschen und Gott zu wenden. Amen. Wir beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du Geduld hast mit mir, dass du Geduld hast mit uns. Und dass es dir nicht unbekannt ist, dass diese Verse uns enorm herausfordern. Und wir sie immer wieder, wie wir so sagen, von Neuem buchstabieren müssen. Herr, sei uns gnädig, weise uns den Weg, den du für uns vorgesehen hast. Lass uns den Mitmenschen sehen und ihm zur Hilfe eilen. In deiner Kraft. Amen.